Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fokus Israel. Ich begrüße ganz herzlich im Studio im neuen Jahr Asaf Ze'evi. Hallöchen.
Hi, Detlef.
Schön, deine Stimme wieder zu hören. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen und gehört. Ich glaube, unsere letzte Fokus Israel-Episode war irgendwann im letzten Jahr, im Dezember, glaube ich, mit Sultan. Du erinnerst dich?
Ja, klar.
Das war eine ganz starke Episode. Wir haben tolle Reaktionen bekommen. Und vor allen Dingen sagten mir einige, also was der Asaf da zum Schluss so als Vision erzählt hat, wie er da mit dem Sultan und dem Detlef dann unterwegs ist, dann in Jerusalem und wie das zelebriert wird und so weiter. Das fanden sie also sehr, sehr schön. Das ist dir gut gelungen, Asaf.
Danke, ich habe es inzwischen schon wieder vergessen, aber jetzt, wenn du es sagst.
Und jetzt haben wir uns doch gedacht, neues Jahr, Fokus Israel muss es weitergeben. Und wir reden einfach mal miteinander. Nein, das ist nicht der Grund, das ist auch ein Grund, aber die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten, die bewegen uns doch sehr. Vor allen Dingen das, was im Iran abgeht momentan und welchen Einfluss das auch auf Israel hat, auf die Politik Israels, wie Israel darauf reagiert. Da gibt es interessante Entwicklungen. Und du hast mir in einem Vorgespräch auch gesagt, du, es gibt auch weitere Updates noch, auch im Gazastreifen gibt es Entwicklungen. Jetzt ist gerade das WEF in Davos und ja, da wirst du uns jetzt mit hineinnehmen. Und wir haben so gesagt, wir unterhalten uns mal über die aktuellen wichtigen Themen. Womit wollen wir denn beginnen, Asaf?
Ja, also wir unterhalten uns wie, als hätten wir jetzt einfach Tasse Kaffee in der Hand, du und ich, nur dass die Mikrofone laufen.
Genau, also ich habe ein Wasser hier, geht das auch?
Das geht auch, ich habe auch ein Wasser.
Ja, perfekt, das ist ja, als Podcaster darf man ja keinen Kaffee trinken, ist vielleicht ein kleine Info mal für unsere Hörerinnen und Hörer, genau, wir achten, also Kaffee, Asaf, macht die Stimme trocken.
Wirklich? Das hättest du mir vor Jahren sagen müssen.
Habe ich dir das noch nicht gesagt? Hast du noch keine Fortbildung?
Nein, ich hab immer Kaffee getrunken.
Oh, ja. Man sollte also vorher, vor der Aufnahme nicht direkt Kaffee trinken, sondern eben am besten lauwarmes Wasser. Ja, obwohl ich finde das auch eklig, genau. Ich nehme immer so Wasserhahn, Kälte, Wasser. Und das ist im Winter natürlich kälter. Also Wasser ist auf alle Fälle gut, schont die Stimmbänder und sonst geht einem irgendwann, vor allen Dingen, wenn man sich lange unterhält, die Luft aus. Genau. Aber das machen wir ja gut. Wir haben Wasser und jetzt können wir loslegen. Deswegen, mit welchem Thema starten wir?
Ja, was machen wir? Du hast doch über den Iran gesprochen. Und ich erinnere mich an den 28. Dezember, so zwischen den Jahren, als die Proteste im Iran anfingen. Es waren erst die Händler im Bazar in Teheran, vor allem die Importware aus dem Westen verkaufen. Und hast du dir schon mal die Entwicklung von der iranischen Währung angeschaut in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht.
Okay, ich denke, also heute ist ein Dollar in der iranischen Währung, Rial, ist es 1,5 Millionen. Und das ist, ich erinnere mich, du musst ein Millionär sein, um ein Kaugummi zu kaufen. Ich erinnere mich vielleicht auf jeden Fall vor dem 7. Oktober, 3 Jahre her, jetzt gefühlt, ich habe es nicht recherchiert, aber vielleicht 30.000, von 30.000 auf 1,5 Millionen abgestiegen, kannst du nicht leben. Also es ist wirklich, da kann keine Wirtschaft laufen, wenn Leute dann nicht mal Hähnchenfleisch normal kaufen können, sich leisten können, kein Fisch mehr gegessen wird. Das wirft schon Fragen auf und viel mehr. Das führt zu einer zu einer Brodel zum Aufkochen und zu dem, was da anfing, durch die Händler natürlich, die dann Importware gar nicht mehr verkaufen können. Relativ schnell ist das gestiegen und landesweit mit dutzenden Stellen, das haben wir alle verfolgt. Und ich denke, der Blick aus Europa oder sagen wir mal für unsere Hörer, die in Europa leben, im deutschsprachigen Raum, der Blick ist natürlich anders. Wenn irgendwas im Iran passiert, dann schauen wir Israelis auch völlig anders drauf.
Ich meine, vor allen Dingen das, was du jetzt beschrieben hast mit der Inflation sozusagen und dass die Kaufkraft immer weniger wird, das ist ja wirklich eine Katastrophe für das normale Volk. Gleichzeitig sehen Sie, wie viel, ich sage jetzt mal Millionen, Milliarden ausgegeben werden an den verschiedenen Kriegsfronten.
Natürlich. Und zu den Slogans der Proteste gehört nicht Gaza, nicht Libanon, nicht Jemen, sondern Iran. Das ist wirklich jetzt im Libanon für den Wiederaufbau der Hisbollah hat der iranische Staat dann 1 Milliarde US-Dollar jetzt wieder ausgegeben. Und was man mit der Summe hätte machen können, das tut natürlich weh einem Normalbürger, der sich weniger jetzt für dieses Außenpolitische interessiert. Logisch. Aber es ist noch nicht ausreichend.
Was meinst du, noch nicht ausreichend?
Okay, ich spreche dann erst die Hoffnung aus, auf jeden Fall aus der israelischen Perspektive. Ich denke auch aus der iranischen, inzwischen vermutlich von dem Hauptteil der Gesellschaft, nämlich dass das Ayatollah-Regime zusammenbricht.
Aha, so meinst du, ja.
Ja, also das Problem, die größere Problematik in der gesamten Region, und das geht über die Region, über den Nahen Osten hinaus sogar bis nach in die Ukraine. Der Iran betreibt eine Außensicherheitspolitik direkt und indirekt massiv, die mehrere Konflikte befeuert und aufbaut. Und das Nuklearprogramm, begleitet vom Raketenprogramm, also nur konventionell, aber immerhin Raketen, die in dem Ausmaß, in der Masse nicht weniger schädlich sein können als eine Atombombe. Also das muss man ernst nehmen. Die beiden Projekte lassen den Nahen Osten nach wie vor nicht nur gespalten, sondern verhindern eine Stabilisierung. Und darauf hat man keine Antwort jetzt von Israel aus oder von anderen westlichen Alliierten oder von gemäßigten arabischen Staaten, die die iranische Außenpolitik auch genauso verschwinden lassen möchten. Es gibt keine reine militärische Antwort drauf. Du kannst so viel zerbomben, wie du willst, auch nach den 12 Tagen, die wir im Juni letztes Jahr hatten, Israel-Iran, der 12-Tage-Krieg. Inzwischen ist das Raketenprogramm jetzt nicht vollständig, aber schon beachtlich wieder aufgebaut. Solange es diese Staatsführung gibt, das Regime, Ayatollah-Regime, solange es die Islamische Republik ist, kannst du militärisch nicht alleine militärisch das verhindern oder lösen. Es braucht einen Regimewechsel, eine Befreiung von den Ayatollahs. Und dann ist die Frage, wie kommt man da hin?
Ja, also erstmal noch der Gedanke, bevor wir da jetzt weitergehen, auch, wie reagiert Israel jetzt da auch politisch drauf und was geht da in Israel auch ab? Da war auch einiges zu lesen. Mal noch die Bemerkung, ja, wie groß muss dieses Brodeln im Volk sein oder dieser Frust auch Volk sein über diese Situation, über diese Ungerechtigkeit, wenn Menschen bereit sind, sich quasi als schutzlos, als Schießscheiben der Schießerei auch auszusetzen, was ja zu lesen war. Also ne, was für ein verzweifelter Mut, ja, auf die Straße zu gehen, und es war zu lesen. Ich habe einen Bericht gelesen, da sagt Menschen, mir ist es eh egal, wir sterben eh. ob wir zu Hause sitzen bleiben und nichts tun, werden wir sterben, oder ob wir jetzt demonstrieren und da sterben, dann lieber so. Also diese Verzweiflung, die ist unfassbar.
Verzweiflung und nothing to lose, ja, natürlich, ja. Da haben wir schon den Punkt erreicht, aber lass uns dann nach, du hast ja zwei Fragen hier verbunden, und ich fange dann mit Israels Vorbereitung an. In Israel wartet man sehr gespannt und positiv gestimmt, dass endlich mal, weißt du, wie in so einem Actionfilm, du kämpfst gegen ein Monster mit ganz vielen Armen und immer hackst du einen Arm ab und es wird immer besser, aber es kommen immer neue Arme und wachsen nach, und am Ende, ganz am Ende, wo, wenn du kurz vor der 90. Minute vom Hollywood-Film, du es dann schaffst, im letzten Moment doch zu sehen, wie das Gehirn des Monsters, also der Kopf, wie das dann auf einmal von selbst zum Erliegen kommt und alle atmen auf und es gibt ein Happy End. Das ist die Vorstellung.
Okay.
Und der Kopf ist natürlich das Ayatollah-Regime, und alles andere sieht danach wesentlich einfacher aus zu lösen, andere Probleme aufzuräumen mit anderen Problemen. Nicht, dass alles gelöst wird, aber die Hauptbedrohung ist dann längerfristig weg. Und es gibt einen Neuanfang und eine Neuordnung. Was heißt das konkret? Also begleitet von der positiven Anspannung gibt es auch eine Vorbereitung militärisch auf Verteidigung, weil es damit zu rechnen ist, falls es zu einem Militärschlag von Seiten der USA oder von Israel oder kombiniert oder wie auch immer, falls es zu einem Militärschlag gegen das Ayatollah-Regime kommt, wieder auf iranischem Boden und im iranischen Luftraum, dann müssen wir damit rechnen, dass sie versuchen, Israel wieder zu treffen. Das ist ja schon zweimal in den letzten Jahren passiert, plus im 12-Tage-Krieg. Israel konnte dann mit, also zweimal weitgehend komplett verschont davonkommen und dann mit einem blauen Augen, also mit
ja,
im 12-Tage-Krieg.
Ja, genau.
Ja, ja, aber es ist jetzt gemessen am Zerstörungspotenzial und an der Anzahl der Kriegsopfer, das ist, ich will das Wort Peanuts in dem Fall jetzt nicht nehmen, aber es ist nicht gleichgewichtsändernd, sagen wir mal so. Ja, es ist nicht bleibend, der Schaden.
Ja, wir hatten ja auch darüber schon gesprochen, letztes Jahr, als es dann aktuell war. Und jetzt Hintergrund dieser neuen Entwicklung ist natürlich auch Donald Trump, der auch gedroht hat, ne, mit dem Eingreifen.
Ja, wir kommen sofort, ich möchte da hinkommen, aber erst noch die Vorbereitung schildern. Letzte Woche gab es wohl, jetzt im Nachhinein kann man es wohl sagen, es gab fast schon den amerikanischen Schlag auf den Iran. Es war ja, der Luftraum war geschlossen und die amerikanischen Basen wurden in Golf geräumt.
Genau, Flugzeugträger verlegt, ja.
Genau, und in Israel, also in Israel wurde, gab, dann liefen die Rumors schon überall, die Gerüchte, dass es bald ist und demnächst dann Anweisungen kommen. Jetzt ohne Panik, aber dass man den Luftschutzraum wieder zugänglich machen sollte, war nichts Offizielles. Offiziell sogar im Zivilschutz wurde es dementiert, dass irgendwelche Entwicklungen gibt. Und sie würden dann schon zur rechten Zeit Anweisungen geben. Aber es sah schon realistisch aus und man wusste nicht, kommt was oder kommt was nicht. Und es gibt Medienteil, also ich weiß nicht, wie verlässlich und bestätigt das ist, aber Medienmeldungen berichteten darüber, dass Netanyahu ausgerechnet Trump angerufen hat. Er soll vor einer Woche vor unserer Aufnahme jetzt gewesen sein, also 10 Tage bevor diese Episode online geht, muss er Trump gesagt haben, dass Israel nicht vorbereitet ist, ausreichend, und sich nicht weitgehend gut verteidigen kann im Moment. und wie effektiv ein solcher Schlag ist, weil das im Detail noch nicht ganz, also die Israelis waren nicht einer Meinung mit den Amerikanern, was helfen kann, und die Kooperation, die Absprachen, die sind eng, die sind bis ins letzte Detail. Und gleichzeitig kam eine Meldung bei Trump wohl, dass im Iran 800 Exekutierungen abgesagt wurden, als Zeichen der Beruhigung und der Bereitschaft, mal weniger hart gegen Demonstranten anzugehen. Und dann hat er sich hat einen Rückzieher gemacht. Und also die Vorbereitungen sollten immer noch bleiben, aber es gibt kein Go für den Schlag. Ob das stimmt oder nicht, so in dem Detail, weiß ich nicht. Aber in Israel wird das angenommen.
Hältst du das für möglich? Also denkst du, dass es realistisch ist?
Ja. Ich schätze, dass es eher stimmt.
Okay.
Und nicht, dass Netanyahu das Ayatollah-Regime nicht fallen sehen möchte, sondern der Zeitpunkt und das Risiko im Moment, die sind noch nicht so weit, dass man mit gutem Gefühl sagen kann, so jetzt passt's. Das heißt aber nicht, dass die militärische Option vom Tisch ist. Noch mehr, also den Vorbereitungen der Amerikaner nach, würde ich behaupten, dass sie sich noch besser vorbereiten. Und sie möchten, dass die militärische Option nach wie vor noch ganz reell und jeden Moment ausführbar ist. Was könnte zum Beispiel passieren? Ich habe einen Tag vor unserer Aufnahme jetzt, habe ich aus dem Iran, ich denke vom Parlamentspräsidenten, ein Post gehört. Und er sagte, wenn der Khamenei, der oberste Führer des Iran, angegriffen wird, dann ist das für den Iran wie eine Erklärung eines totalen Krieges. Ich glaube nicht, dass er das ohne Grund sagt. Also ich glaube schon, dass es konkrete Infos gibt, dass die Amerikaner eine gezielte Tötung von Khamenei im Arsenal planen. Und dann, das wäre eine gute Brücke für, okay, und was muss passieren, damit das Regime stürzt?
Was hältst du für realistischer? Also dass es erst quasi einen militärischen Schlag zum Beispiel der USA gegen den Iran gibt, in welcher Form auch immer, und es dann eine heftige Reaktion geben wird? Oder dass vielleicht sogar der Iran selbst präventiv vorgeht?
Na, das denke ich nicht. Also präventiv schätze ich nicht. Das ist viel zu riskant. Zweitens, ich schätze, dass Trump, also bis heute haben die USA einen offenen Krieg, eine direkte Konfrontation mit dem Iran vermieden. Jetzt ist aber Trump da und er möchte, dass man ihn fürchtet. Er glaubt nicht an versteckte Aktionen, er glaubt an offene Angstmacherei. Und ich denke, das, was in Venezuela passiert ist, ist genauso auch eine genauso einflussreich auf das Geschehen im Iran, weil auch da sieht Khamenei, zur Not kommen die Amerikaner und schnappen den Staatsführeroberhaupt. Es kann alles passieren. Also es ist realistisch.
Ja, genau. Das sind keine leeren Worte.
Nein. Und auch nur Schlag aus der Luft, auch das ist absolut realistisch. Und also meine Einschätzung, ich habe keine, wieder mal keine Kristallkugel, aber meine Einschätzung ist, dass Trump und die Amerikaner versuchen werden, den Iran zu einem neuen Vertrag für Nicht-Anreicherung und Nicht-Entwicklung von Raketen einladen werden oder praktisch zwingen würden. Das kann der Iran nicht machen unter den Bedingungen. Und dann kann Trump sagen, seht ihr, sie haben die Diplomatie abgelehnt, jetzt bleibt uns keine Wahl und es kommt zu einem militärischen Schlag. Aber lass uns mal ein paar Schritte zurücknehmen, also höher auf eine andere, also Zoom out, ja, einen Überblick. Was muss passieren, dass ein Regimewechsel stattfindet. Und da ist meistens eine geplante Intervenierung von außen vielleicht hilfreich, aber nicht ausreichend alleine. Ich denke, der Iran hat eine lange Geschichte von Revolutionen, nicht nur 79, auch 53. Und 53, da ging meines Erachtens jeder zehnte Iraner auf die Straße. Heute hat der Iran 90 Millionen Einwohner. Von 90 Millionen sind noch keine 9 Millionen auf die Straße gegangen. Die Zahlen sind eine Ecke weniger. Es muss in einer Gesellschaft eine breite Kooperation und eine Einigung geben über die Delegitimierung des Regimes. Das heißt, nicht nur junge Leute, die dann pro-westlich leben wollen oder denken und sich Freiheit wünschen oder die Demokratisierung verlangen, nicht nur Millennials und Jüngere, sondern es müssen auch Lehrer sein, Lehrerinnen. Es müssen die einfachen Arbeiter sein, es müssen Prominente sein, die Hand in Hand praktisch auf die Straße gehen. Es muss gar nicht gewaltsam sein. Und dann stellt es die Zukunft des Staates oder der jetzigen Form des Staates in Frage. Das ist letzten Endes, was auch in der DDR passiert ist. Du musst, also noch genauer angeschaut unter die Lupe, der Unterdrückungsapparat im Iran, das sind die Revolutionsgarden und noch ihr gezielter Arm dafür, gegen die Bevölkerung anzugehen für das Überleben des Regimes, das ist der Basij, die Einheit Basij. Ja, die sind auf Pickups unterwegs und erschießen Leute und mit Geheimdienstaktionen, also Stasi auf Steroiden sozusagen, der Basij. Wenn dort genügend Offiziere in den Revolutionsgarden und speziell im Basij, wenn dort genügend sagen, ich komme nicht mehr, also es lohnt sich nicht mehr, ich mache es nicht mehr, ich kann meinen Nachbarn jetzt nicht erschießen, weil er anders denkt und ich führe diese Befehle nicht mehr aus, dann, wenn diese Leute anfangen zu denken, ja, Moment, wie sieht dann vielleicht übermorgen aus, wenn das Regime fällt? Was wird mit mir passieren? Was wird das Volk, was wird der Nachbar mit mir machen? Ich denke, dann können wir sehr realistisch mit jedem Moment mit einem Zerfall des Regimes rechnen.
Das sind, komme ich gut mit den Gedanken. Ich meine, du hast das Beispiel DDR gebracht. Das waren natürlich so eine Art Friedensmärsche damals in Leipzig zum Beispiel. Ich erinnere mich auch von Kirche, von Christen initiiert. Märsche, wo gebetet wurde, friedlich und so weiter. Und ja, da musste man natürlich auch mit allem rechnen damals. Also, ne, wie wird die Volksarmee quasi da eingreifen und so weiter. Und es ist anders gekommen. Aber jetzt im Iran, das ist natürlich jetzt den Mut zu haben, auf die Straße zu gehen und das in einer breiten Masse. Also das würde ja wirklich nochmal viele Opfer bedeuten. Das ist wirklich, ob das realistisch ist, das ist so die Frage, ne? Wie leidensbereit ist eine Bevölkerung? Aber du hast schon recht, also es muss da mehr passieren, vor allen Dingen bei den, wie du sagst, ja, bei denjenigen, die quasi ausführende Gewalt sind, ne? Dass die sich irgendwann Skrupel bekommen und fragen, was tue ich ja? Ich bringe meine eigenen Leute hier um. Ja.
Richtig. Ja, und was wird mit mir passieren später? Und sie müssen auch selbst Angst haben.
Ja.
Und das kann schon passieren. Friedrich Merz sagte nicht ohne Grund, dass die Zeit des Ayatollah-Regimes gemessen ist. Er hat es mit Wochen und Monaten geschätzt. Ich denke erstens, dass er gute Gründe dafür hat und zweitens, das sind Prophetien, die sich selbst erfüllen, weil es hilft, genau wie die das Säbelrasseln von Trump. Und die Botschaften macht weiter, die Hilfe ist unterwegs, die kommt. und die Mobilisierung von Flugzeugträgern und so weiter, dass du musst es nicht mal unbedingt anwenden, aber du musst die Masse im iranischen Volk überzeugen, dass dieses Regime keine Zukunft mehr hat. Und wenn die Zukunft in Frage gestellt wird, wenn du nicht mehr an das Überleben des Regimes glaubst, dann bricht er zusammen.
Für wie realistisch hältst du es, dass das Regime selbst sich irgendwann diese Gedanken macht und sagt, bevor hier die militärischen Schläge kommen, wir entführt werden, wir hauen lieber ab, wir verlassen das Land? Ist so ein Szenario auch denkbar, dass sie irgendwann...
Hauen ab und verlassen, glaube ich, weniger, vielleicht einzeln, aber einfach nicht mehr kommen. Nicht mehr die Uniform anziehen und nicht mehr Befehle ausführen.
Untertauchen.
Mehr oder weniger. Das ist sehr realistisch. Ich würde sogar damit rechnen. Und auch wenn die Führungsebene entscheidet, wir unterschreiben mal ein Abkommen. Doch, wir machen das mal. Also... mit den Amerikanern, die Wirtschaft, die bleibt immer noch am Boden. Und langfristig müssen sie mit weiterer Unzufriedenheit rechnen. Ich denke, dass die Sanduhr sichtbar ist.
Ja, das denke ich auch. Ich teile deine Einschätzung, Asaf. Und das, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, ist ja genau das, was ja dann das nächste Szenario ist. Wie geht's denn dann weiter? Also wenn das Regime gestürzt ist, wer übernimmt dann Verantwortung? Wer macht weiter und vor allen Dingen wie?
Ja, das wissen wir alles nicht.
Ja, genau.
Es gibt einen Kandidat im Moment, das ist der Sohn des Schah, der ständig Fernsehbotschaften teilt und postet und das Ganze auch mit befeuert. Aber aus dem Iran hört man, dass er vielleicht noch nicht die geeignete Person ist, um die sich alle einen würden. Das müssen wir sehen. Aber es fehlt nicht an Führungstalente im künftigen Iran. Wenn es zu einem Militärschlag kommt, übrigens aus der Luft, einem amerikanischen, dann denke ich, dass nicht nur Khamenei vermutlich zerbombt wird, bis er stirbt. Ähnlich wie Hitler. Gleichzeitig würden auch alle Schlüsselpersonen, die dann die Entscheidungen treffen, vor allem vom Militär, Geheimdienste, Basij, Revolutionsgarden und so weiter, sie würden auch liquidiert oder zumindest massiv zerbombt, wo auch immer sie sind. Und dazu ist der Westen, Amerika und Israel übrigens auch weitgehend in der Lage. Das wurde schon im Juni bewiesen. Ich denke, dass ein Militärschlag so aussieht, dass wirklich Personen gezielt getötet werden und Schlüsselorgane wie Kasernen vom Basij und das ist einfach funktionsunfähig.
Aber man muss damit rechnen, dass es noch zu Gegenschlägen, Gegenaktionen militärischer Art kommen könnte und das würde Israel dann betreffen, oder?
Ja. Aber das ist abschätzbar, einschätzbar oder kalkulierbar, das kennen wir. Und es sorgt nicht für größere Angst.
Jetzt ist natürlich, ich bin so jemand, ne, lebe in Deutschland und bin hier mit den Leuten unterwegs. Wir unterhalten uns auch über Reisen nach Israel. Asaf, du kennst das. Und schon wieder ist das Thema auf dem Tisch. Ist das noch sicher? Kann man jetzt da nicht so, ja, im Moment ist ja alles sicher und ja, aber, ne, und dann werden die Erinnerungen wach an Juni 25 und dann hast du das Thema wieder. Also einfach die Außenwahrnehmung, ne, so dass du sagst, und das, ja, wir kennen das, das ist so, ich meine, ja, du lebst jetzt auch nicht im Land, sag ich mal, die ganze Zeit, ne, also wie ist da so das Feeling jetzt so bei dir?
Gut, also wenn ich es auf den Punkt bringen muss, eigentlich durchgehend positiv, was das betrifft. Ich denke, wir erleben historische Zeiten, also den Ausdruck haben wir in den letzten 2 Jahren mehrfach hier wiederholt, aber es ist nicht nur ein Klischee, es sind wirklich historische Zeiten, in denen sich massiv etwas im Nahen Osten ändert und aus israelischem Blickwinkel war positiv, wirklich positiv.
Ja, vielen Dank, Asaf. Das war jetzt schon mal ein spannender erster Gesprächsteil, ein wichtiges Thema. Und wir haben so rausgespürt, verschiedene Optionen durchdacht. Wir wissen es letzten Endes nicht, was passieren wird, was passieren kann. müssen da auch weiterhin abwarten, werden weiter im Gespräch sein, auch darüber informieren. Aber was wir tun können und was viele unserer Freunde im Moment tun, ist, dass sie aufrufen zum Gebet. Einfach, Iran und die Bevölkerung von Iran wirklich einzuschließen in die persönlichen Gebete. Und das finde ich an der Stelle eine wichtige Sache. Auch darin zeigt sich auch eine Art von Solidarität. Ja, da muss einfach eine höhere Macht eingreifen und Gott kann da eingreifen. Und wir beten deshalb vor allen Dingen für die Bevölkerung, die Not leidet, wirklich auf allen Ebenen, und beten für einen guten Ausgang dieser ganzen Situation. Und dazu möchte ich ermutigen, da wo du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Gelegenheit hast, einfach im Gebet für diese Menschen, für diese ganze Region einzustehen, möchte ich dazu sehr, sehr Mut machen. Vielen Dank dafür. Und Asaf, wir haben noch ein Thema. Nämlich, wir richten unsere Blicke jetzt nach Israel. Was ist denn, wir haben schon darüber gesprochen, der neueste Stand in Gaza? Da gibt es neuere Informationen.
Spannend, gell? Also wenn sich an sich gute Entwicklungen in Gaza anbahnen und zeigen, da wird kaum berichtet und du siehst irgendwie kaum Reaktionen. Und also eigentlich hat man das Thema vom Tisch und vergessen.
Es ist tatsächlich so, weil ich warte eigentlich drauf, so, man, gar nichts mehr, ist kein Thema mehr.
Nix, nein.
Und deswegen, also ganz kurz, also da muss ich jetzt, also wirklich, es brodelt, da brodelt es dann auch in mir, weil heute liest du natürlich in der Zeitung, ja, in Ost-Jerusalem hat Israel jetzt die UNRWA-Gebäude platt gemacht, so, ja, okay. Ja, das ist schon interessant, aber hey, es gibt wichtigere Themen, vor allen Dingen, ne, wir haben gerade darüber gesprochen, Iran. Ja, und überhaupt das, was wir in Deutschland auch wahrnehmen, sobald in Gaza, sage ich mal, eine Stecknadel fällt, die nicht fallen soll, sind gleich wieder 20 Demonstrationen, für das Leid der Menschen in Gaza. Wir haben schon drüber gesprochen, und jetzt im Iran sterben Tausende, ja, und da kann man jetzt wirklich bald von einem Völkermord sprechen. Und da passiert einfach gar nichts in Deutschland. Also die Wahrnehmung in Deutschland ist einfach in einer Schieflage. Und du sagst es, ja, es wird nichts mehr berichtet, obwohl eine Menge passiert.
Ja, und also da frage ich mich auch schon und habe auch wahrscheinlich eine Vorstellung über eine Antwort. Es ist, du hast es zynisch formuliert mit der Stecknadel. Ich verstehe auch, warum. Es wird alles genau kommentiert und teilweise auch aufgeblasen. Aber es sind schon viele Menschen in Gaza umgekommen im Krieg, allerdings als Kollateralschaden, nicht absichtlich. Es sind Kriegstote, außer es sind wirklich Kämpfer, die dann gezielt getötet werden. Aber im Iran sind sie nicht gestorben. Im Iran sind sie hingerichtet. Sie werden gezielt getötet von den eigenen Sicherheitsorganen. Der Befehl ist, tödlich schießen, mit echtem scharfem Feuer. Also das ist ein absoluten, ja, Kopf- und Brustbereich, absoluter, also ein Wahnsinn. Und die Zahlen, also wenn du Iran International Glaube schenkst, das sind ja Exil-Iran-Stimmen, sie sprechen schon von 16.000 und so wirklich großen Zahlen. Ich habe zum Vergleich die Schätzung von israelischen Sicherheitsakteuren. Sie schätzen das eher bei 4.000 im Moment, also aber mehrere Tausende sind es auf jeden Fall. Beachtlich und brutal. Und die Straßen füllen sich in Europa nicht oder irgendwo überhaupt. Da gibt es einfach keine einzige, ja, nur die einzigen, die demonstrieren gehen, sind Exil-Iraner selbst, die übrigens dabei auch noch Israel-Fahnen schwängen,
richtig,
als,
ja,
Hoffnung für, ja, interveniert mal und wir haben gemeinsame, ja, Ziele. Mhm. Ja, mhm, genau, und danke für bis jetzt. Und das, selbst das wird ja kaum kommentiert. Und dann fragt man sich schon, warum? Warum? Und ich denke, da ist erstmal, also es ist immer mehrere Gründe, aber erstmal die Nicht-Muslime, also Muslime, die dann gegen Israel auf die Straße gehen in Europa, kann ich verstehen, da muss ich auch gar nicht kommentieren. Die sind im Lager, die sind betroffen und das ist nur verständlich am Ende. Aber europäische linksorientierte Linke oder Liberale, auch aus der Mitte, die sich da anschließen, da ist der Blickwinkel so, dass Israel westlich gelesen wird als Unterdrücker. Und da hast du eine ganz klare, für sie, ganz klare Täter-Opfer-Aufteilung. Und dann geht man gegen die Täter an oder Unterdrücker. Und im Iran, weißt du, das sind ja am Ende nicht Weiße, nicht White Superiors, sondern am Ende ist es eine interne iranische Geschichte. Und da kannst du nicht so schnell von Tätern und Opfern reden, weil es in ihr Weltbild nicht passen, obwohl es Täter und es gibt eindeutig Unterdrücke und Unterdrückte. Der Staat unterdrückt und das Volk ist der Staat unterdrückt das Volk mit brutaler Gewalt. Ja, aber das ist so. Das ist einfach eine vereinfachte Weltbilder.
Und es bleibt jetzt abzuwarten, vielleicht das noch als letzten Satz. Wenn Israel tatsächlich da eingreifen sollte auch oder sich wehren sollte, wenn sie wieder angegriffen werden, wie auch immer, dann gehen die Diskussionen wieder los. Einfach, weil Israel wieder mit von der Partie ist, genau.
Ja, es geht im Moment nicht um Israel, also hören wir kaum was.
Aber berichte doch mal von den neuesten Entwicklungen, ja.
Ja, Gaza, wollen wir. Okay, also Davos ist ja ein schöner Ort und beherbergt auch manchmal so ein Weltwirtschaftsforum. Und der prominente Gast in den letzten 2 Jahren, am meisten Gewicht zukommt, das ist ein Typ namens Donald Trump, oder? Und er hat schon für zum Thema Israel und Nahost, hat auch schon letztes Mal vor einem Jahr dort die Bühne verwendet, um Neuigkeiten mitzuteilen und die Richtlinien zu offenbaren, zu zeigen. Und auch diesmal. Und zwar geht Gaza der Prozess nach dem Waffenstillstand, was wir im November da irgendwann hatten, letztes Jahr, als die Geiseln zurückkamen und Israel nur noch die Hälfte vom Gazastreifen militärisch kontrolliert. Das war Phase 1 und jetzt beginnt Phase 2. Und Phase 2 heißt, dass der Tag danach oder nach der Hamas, der ist da, angekommen. Die Frage, wer übernimmt den Schlüssel, die Führung, kriegt langsam konkrete Form an. Israel hat immer keine gute Antwort oder überhaupt keine Antwort dazu gehabt und Netanyahu hat auf Zeit gespielt, denke ich. Unter anderem, also ich persönlich werfe ihm vor, dass er das zu lang in die Länge gezogen hat. Der Krieg hätte dort kürzer sein können, wenn es schneller wäre, aber das ist die Schleue im Nachhinein. Es gibt eine neue, das heißt Nationalkomitee der Administration für Gaza, NCAG gekürzt. Das sind Palästinenser. Wir nennen das Technokraten. Ja? Das sind Beamte, Fachleute, die kommen schon aus der politischen Ebene, meistens eher lokal, regional. Aber sind nicht, sie lassen sich nicht wirklich in enge Verbindung bringen mit den bestehenden Parteien der Palästinenser. Also weder Hamas noch Fatah. Indirekt Fatah schon. Also einer zum Beispiel war mal ein Vizeminister unter der palästinensischen Autonomiebehörde, aber das ist wirklich nebensächlich. Am Ende soll diese Art Regierung für die Lebensfunktion, für die Bevölkerung von Gaza sorgen. Im ersten Schritt, sie haben schon angefangen zu arbeiten. Sie arbeiten von Ägypten aus. Und die Frage ist, okay, was ist mit der Sicherheit? Und dafür, darüber haben wir schon gesprochen, das ist noch nicht so weit, aber es ist im Aufbau. Friedenstrupp oder wer auch immer das offiziell auf Deutsch übersetzt wird, die für Recht und Ordnung sorgen werden und auch für die Entwaffnung der Hamas. Der Chef ist ein Amerikaner aus Spezialeinheiten. Die Kaserne ist fertig. Ich habe sie gesehen übrigens von außen. Die ist auf israelischer Seite in der Stadt Kiryat Gat, also irgendwo zwischen Jerusalem und Gaza. Am Anfang der Küstenebene liegt eine neue amerikanische Kaserne. Von dort aus wird es dann geführt. Das ist auch eine Premiere in der Geschichte. Es gab noch nie eine amerikanische Militärkaserne in Israel. Aber es bleibt immer noch beim in Amerika sehr wichtigen Prinzip No Boots on the Ground, also keine amerikanischen Soldaten, abgesehen jetzt vom Chef und von der Führungsebene. Die sitzen ja im Büro und das ist okay. Das gibt dann amerikanische Standards, was für Israel sehr wichtig ist. Und die Soldaten sollten aus Indonesien und Marokko kommen und die gibt es schon. Und da hat es auch gescheit, also es gab ein Fragezeichen, welche Staaten können überhaupt Soldaten schicken. Und da sehen wir zwei erste Beispiele. Katar und die Türkei, das sind immer noch Dornen im Auge für Israel, aber die möchten beteiligt werden. Und die Türkei bekam auch einen Sitz im Peace Board, also Board of Peace. Board of Peace, wir können das vielleicht mit einem Unternehmen vergleichen. Okay, das ist das, was Trump schon beim 20-Punkte-Plan, also im November, da mitgeteilt hat. Das ist so der Aufsichtsrat. Und der Vorsitzende vom Aufsichtsrat ist kein anderer als Donald Trump. Und er möchte, also wirklich,
ja, klar.
Er möchte halt die Richtlinie vergewissern, dass es er haftet, er trägt die Verantwortung am Ende für die Zahlen wie in einem Unternehmen. Und da sind Staatschefs drin in diesem Aufsichtsrat von mehreren Staaten, wichtigen Staaten. Und wie in einem Unternehmen, darunter gibt es halt einen Geschäftsführer und dann eine Art Abteilungen. Und diese Abteilungen, die sind dann der National Committee, also Nationalkomitee, was aus Palästinensern besteht. Am Anfang schätze ich, dass sie nur kleine Parzellen übernehmen. Also wirklich, es muss ja im Gelände praktisch irgendwie angewandt werden. Sie werden wahrscheinlich nicht so wichtige, nicht zentrale Ortschaften übernehmen und dafür sorgen erstmal, dass die Müllabfuhr läuft, dass die Schule läuft, dass Wasser und Strom fließen und so weiter. Das ist auch total wichtig für einfach die Lebensfähigkeit überhaupt. Und die größere Frage ist dann, okay, der Wiederaufbau, das lässt sich alles machen, wenn die Gelder da sind. Dafür gibt es den Aufsichtsrat, die werden schon für Gelder sorgen, international. Aber was ist dann mit der Hamas? Und die Hamas hat sich ja bereit erklärt, das Regieren von Gaza abzugeben. Dafür, da haben sie ja den Vertrag unterschrieben im November. Und das heißt jetzt, okay, und die Entwaffnung und die Entmilitarisierung. Also da denke ich, müssen wir zwei, also wir stellen uns vor, es gibt keinen einzigen Terroristen auf der Straße mit Stirnband und Kalaschnikow. Und so sieht es nicht aus. Die schwereren Waffen wie Raketenherstellungsstätten, Tunnel, Panzerfäuste, das sind halt die schwereren Sachen, die sie haben. Das kann man schon sammeln und vernichten. Und das wird auch getan, denke ich, mit dieser neuen Sicherheitseinheit, Taskforce. Aber wir haben vielleicht 10.000, vielleicht 20.000 immer noch Hamas-Kämpfer, die einen Kalaschnikow zu Hause haben. Das wird man nie einsammeln. Ja, das geht nicht. Was schon geht, ist dann Immunität. Die Amerikaner letzten Endes bieten Immunität an. Niemand wird getötet, wenn er einfach sich nicht aktiv an Kämpfen beteiligt.
Wow. Aber wie realistisch ist das? Also, dass die Füße stillhalten und dann ihre Kalaschnikow im Schrank lassen, so wie das Schweizer Militär. Die haben ja ihre Waffen auch zu Hause, aber ohne Munition und gebrauchen sie nie.
Ja, das werden wir sehen. Aber weißt du, die Hamas besteht darauf, dass ihre Zehntausende Beamte, inklusive Polizisten, aber Beamte in allen Ämtern, dass sie bleiben und unter der neuen Regierung oder der technischen Regierung weiterhin arbeiten. Vielleicht, vielleicht nicht, das werden wir sehen, aber es ist nicht, dass jeder da Hamas-Mitglied ist, sondern jeder war im Amt, als die Hamas regierte. Und das heißt, dass er in einer Linie, also keine Kollision mit der Hamas hatte, mindestens. Das wird vermutlich so bleiben, aber das heißt nicht, dass die Hamas nach wie vor Gaza kontrolliert. Und da musst du in der Hamas zwei Arme unterscheiden. Es gibt den militärischen Arm und es gibt das Politbüro oder den politischen Arm, die Führung. Und da ist die Situation völlig unterschiedlich. Während der militärische Arm relativ stabil da ist, also sie haben durch die systematischen Tötungen durch Israel, haben sie die Positionen wieder bemannt. Sie sind nicht wirklich kampffähig, aber es ist ruhig und sie bauen sich auf. Aber auf der Führungsebene politisch, da glaube ich, ist die Hamas noch nie in so einer Krise gewesen. Es ist der Nachfolgerkampf. Es ist keine einheitliche Vorstellung von einer Zukunftsvision. Und da liegt genau der Hund begraben. Die Hamas kann keine Führung, zumindest im Moment, übernehmen und kann auch nicht wirklich konkurrieren.
Jetzt, Asaf, wann fängt denn diese Sicherheitsbehörde an mit ihrer Arbeit? Gibt es da schon einen Zeitplan?
Nein, es gibt nur Schätzungen. Die letzte Schätzung, die ich jetzt mitbekommen habe, ist im Laufe des Februars.
Okay, also nächsten Monat.
Okay. Vielleicht vorher. Also die Amerikaner haben ihre Pläne peu à peu, Schritt nach Schritt, Schritt für Schritt mitgeteilt öffentlich. Grundsätzlich hat Netanyahu sein Ja schon gegeben. Er war im Januar war er wieder bei Trump und hat zugestimmt, dass es zur zweiten Phase geht. Er hat auch schon im November unterschrieben, dass Israel mit diesem Fahrplan einverstanden ist. Also das ist keine große Neuentwicklung. Übrigens, er hat auch sein Ja gegeben zum Vorgehen im Iran und hat auch sein Ja gegeben zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Syrien, zwischen Israel und Syrien. Das sind die amerikanischen Belange oder Aufforderungen von Israel. Und das kommt auch wirklich dazu. Aber Netanyahu hat auch mitgeteilt öffentlich, dass Israel nicht informiert wurde und damit nicht einverstanden ist, über das, was in Davos im Detail jetzt mitgegeben wurde, über das Nationalkomitee, also die einzelnen Namen der Personen. Und das ist auch wirklich so. Wenn ich es runterbrechen muss, dann sage ich, Netanyahu wollte nicht wirklich weiter zu Phase 2 und die Amerikaner haben die Führung übernommen.
Das klingt sehr, sehr spannend und interessant. Ja, ich habe bis jetzt noch keine Berichterstattung über dieses Thema gehört, vor allen Dingen nicht ausführlich. Bin gespannt, was da in den nächsten Wochen, vielleicht auch nach Davos, mal so durchsickert und behandelt wird. Vielen Dank, Asaf, dass du uns da in die neuesten Entwicklungen mit reingenommen hast. Stichwort Netanyahu, das ist vielleicht mal noch so ein letzter Punkt jetzt in unserem Gespräch und dann können wir so langsam landen. Was ist das? Wie geht's da eigentlich weiter? Also es hieß immer so, oder wir haben auch drüber gesprochen, so ja, wenn der Krieg da mal vorbei ist und wenn so, dann wird das in Israel dann auch nochmal innenpolitisch aufgerollt. Die ganze Aufarbeitung des 7. Oktober, da ist man ja dran, aber wie stark oder schwach ist Netanyahu in seinem Amt momentan?
Der Duracell-Hase läuft.
Der
ist nicht zu stoppen.
Der ist nicht zu stoppen. Es ist unfassbar. Ja.
Naja, also ich denke, jetzt laut Umfragen ist seine Lukrativität relativ oben. Aber es ist eine naive Vorstellung zu sagen, ja, jetzt nach dem Krieg sofort alles und Gericht und Gefängnis. Also es ist nach wie vor ein Rechtsstaat.
So habe ich mir das gedacht.
Ja, und auch in, also solange ein Mensch nicht für schuldig erklärt wurde, geht er nicht ins Gefängnis erstmal. Und das dauert ja Jahre. Du musst da, weißt du, wie viele Tausende von Personen man vor Gericht bringen muss als Zeugen für Befragungen?
Aber das läuft.
Puh, also ich glaube nicht. Das läuft. Das liebt Netanyahu nicht und er hat immer wieder Anträge. Aber nein, das läuft und da gibt es keine dramatischen Entwicklungen. Das ist auch vielleicht gut so.
Asaf, das war wieder mal nett, mit dir zu plaudern. Hast du noch was auf dem Herzen?
Ich denke jetzt im Hinblick auf Gaza werden wir keine dramatischen Bilder sehen, wo israelische Panzer abziehen und auf einmal sind sie nur noch an der Grenze. Es wird ein schleichender Prozess sein und wir können uns dann einfach darauf einstellen, dass wir irgendwann sagen werden, ach so, ja, da sind gar keine Israelis mehr im Gazastreifen.
Ach so, okay, plötzlich ist das dann so. Hm? Stellt man das so fest, ja. Hm.
Genau, und das, wenn das so kommt und das im Gegensatz zu sehr dramatischen Entwicklungen im Iran, die wir erwarten, dann sind wir eher gewappnet und lass uns mal, wenn es soweit ist, uns nochmal unterhalten.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir sehr, Asaf. Das war wirklich gut, dass wir uns unterhalten haben. Und ich glaube auch für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, war es spannend, uns zuzuhören, hoffentlich. Und wir verbleiben so, wie immer, dass wir sagen, wir melden uns, wenn es wieder Neues zu berichten gibt, wenn es wichtige Entwicklungen gibt. Und jetzt sagen wir Fokus Israel, die heutige Episode, die ist geschafft. Und wir melden uns wieder. Und bis dahin, alles Gute.